Okay, also wer es mitlesen mag, steht heute in Matthäus 16, Verse 13 bis 20. Letzte Woche hat die Caroline da schon eine ganz gute Vorlage gegeben. Jesus macht mit seinen Jüngern einen Ausflug, also quasi Klassenausflug, und zwar an einen ziemlich dunklen Ort erstmal. Und zwar zum Tor der Hölle. Genau. Eigentlich sollte da was stehen, nämlich, dass Jesus sagt: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist auferstanden und hat das Reich des Todes besiegt. Und das Tor zur Hölle ist tatsächlich ein Ort, den es in Israel gibt. Oder Tor des Hades. Der liegt im Norden Israels, am Fuß des Berges Hermon, etwas nördlich vom See Genezareth. Und angeblich, nachdem der Teufel und seine dunklen Engel aus dem Himmel herausgeschmissen worden sind und auf der Erde gelandet sind, sind sie auf diesem Berg gelandet. Das war damals eine Legende. Und wie ihr auf dem Bild seht, gibt's da eine ziemlich große Höhle. Die war früher so tief, dass es kein Seil gab. Es gibt Legenden, wo es heißt, man hat Steine an ein Seil gebunden und runtergelassen. Und es gab kein Seil, das lang genug gewesen wäre, um den Boden zu erreichen. Also eine wirklich tiefe Höhle. Und man dachte damals, das ist so das Portal zur Unterwelt, zum Totenreich. Es entspringt darüber ein Bach, ein Fluss, das ist eine der Quellen des Jordan. Und an diesem Ort wurden früher im Griechischen die griechisch-römischen Götter verehrt, die heidnischen Götter. Das war eine ganz alte Kultstätte. Die alten Babylonier, Kanaanäer und dann später die Griechen, die Römer haben dort ihre Götter verehrt. Und wenn du noch mal eins weiterklickst, wenn man das heute besucht, da gibt es Rekonstruktionen und man kann diese Ruinen dieser Tempel noch sehen. Vor dieser großen Höhle war ein größerer Tempel, der war früher für den Gott Baal, einer der kanaanäischen Götter. In der Mitte, das sieht man später noch ein bisschen deutlicher, sind so ein bisschen rausgehauene Nischen in der Wand mit so einem halbrunden Tor. Das war ein Kultplatz für den Gott Pan und für Aschera. Und im Römisch, also zur Zeit von Jesus und seinen Jüngern, hat der Kaiser Augustus diesen Tempel, der früher Baal geweiht war, der hat ihn auf sich umgemünzt, weil der Kaiser hat sich ja schließlich als Gott verehren lassen. Und an diesem Ort fanden echt dunkle Riten statt, also inklusive Menschenopfer, Kinderopfer, Fruchtbarkeitskulte, Sexualität in jeder nur vorstellbaren Form. Also das war ein ganz, ganz dunkler Ort. Und wer es nachlesen will, tatsächlich in Matthäus 16, 13 bis 20, Jesus hat seine Jünger an diesen Ort gebracht. Und es war sehr ungewöhnlich, weil an diese heidnischen Kultstätten hätte kein gläubiger Jude jemals auch nur einen Fuß dahin gesetzt. Aber Jesus macht das. Und an diesem Ort, ob ihr es glaubt oder nicht, gründet Jesus seine Kirche. Also nicht in irgendeiner Synagoge oder an irgendeinem heiligen Ort oder im Tempel. Nee, ausgerechnet da gründet Jesus seine Kirche. Heftig, oder? Ich habe euch zwei kleine Filmausschnitte mal mitgebracht aus The Chosen. Und den einen gucken wir uns jetzt mal an. Und man sieht, dass die Jünger nicht unbedingt vor Begeisterung sprühen, als sie checken, dass Jesus sie ausgerechnet dahin bringt.
Du hast vielleicht hier gelebt. Aber du bist nicht mehr der Mann, den ich betrunken in einer billigen Absteige gefunden habe.
Danke, dass du mich erinnerst.
Ich wollte nur helfen.
Der Gott Baal wurde hier angebetet.
Tatsächlich an vielen Orten, aber besonders hier.
Wieso?
Das Wasser. Baal galt als der Gott des Regens.
Eine Quelle entspringt aus einer Höhle an dem Berghang da drüben.
Oh.
Die Urquelle des Jordan.
Sie ließen mal einen Stein an einem Seil in diese Höhle hinunter. Er erreichte nie den Grund.
Willkommen am Tor zur Hölle.
Seht ihr? Hier schmeckt uns unser koscheres Essen doch gleich viel besser.
Kann man wohl sagen.
Opfern Sie die Ziegen in Ihrem Tempel?
Nein, es ist noch viel schrecklicher.
Genau. Also, Jesus spricht hier nicht nur in Bildern und Gleichnissen, sondern es war tatsächlich ein realer Ort, wo er seine Jünger dahin gebracht hat. Und wir machen, ich denke mal, um zu checken, was es wirklich bedeutet, was Jesus für uns getan hat und welchen Auftrag er für uns hat, machen wir jetzt zuerst mal noch einen kleinen Ausflug ins Reich der Finsternis. Nur ganz kurz. Damit der Film jugendfrei bleibt, haben sie das ja nur so ein bisschen angedeutet hier, ne? Aber wir gucken mal ganz kurz, was für heidnische Götter die dort verehrt haben. Also die heidnischen Gottheiten, im Großen und Ganzen haben viele, so die Kanaanäer und die Römer, die Griechen, im Prinzip die gleichen Götter verehrt, nur unter anderem Namen. Und während ich euch jetzt ein, zwei so Legenden erzähle, passt ihr mal auf und überlegt mal. Ich sage jetzt mal, der Teufel ist ein Durcheinanderbringer. Was der Teufel grundsätzlich macht, ist, er nimmt Gottes Wahrheit und verdreht sie. Dass es so ähnlich ist, aber ein bisschen verdreht. Und ihr dürft jetzt mal aufpassen, was für Dinge entdeckt ihr, die sich tatsächlich so ähnlich anhören wie in der Bibel, nur halt irgendwie verdreht. Ja? Genau, in der Bibel wird berichtet, dass auch die Israeliten die heidnischen Götter verehren. Zum Beispiel im Propheten Hesekiel zeigt Gott dem Hesekiel, schau an, was sie tun, die Kinder Israels, unglaublich. Sprich was dagegen. Du siehst Frauen, die beweinen den Tammuz. Wer das ist, erzähle ich euch gleich. Oder im 2. Könige wird auch berichtet, dass die Israeliten für den Gott Baal und die Astarte oder Aschera, ist der gleiche Name, oder unterschiedliche Namen, gleiche Gottheit, die Himmelskönigin, Altäre gebaut haben und für den Gott Moloch oder Milkom. Und sie haben für Baal in dem Hinnomtal Kultstätten errichtet und verbrennen dort ihre Söhne und Töchter. Krass, oder? Die heidnischen Götter fordern Menschenopfer und die Israeliten machen da tatsächlich mit. Unglaublich, aber so war's. Und ja, wer war die Astarte oder Aschera? Das war damals die Himmelskönigin. Ich darf mal eins weitermachen. Die war angeblich, jawohl, also jeder Gott braucht eine Frau. Ja, also der Baal oder bei den bei den Griechen war es Zeus, bei den Römern der Jupiter, hat eine Frau, die Aschera, und es war die Mutter von Tammuz, oder das ist der kanaanäische Name, bei den Griechen war es der Gott Eros, der ist vielleicht eher bekannt, also der Sohn. Und die Aschera war die Liebesgöttin, die Astarte oder Aphrodite. Ja? Und das hat nichts mit romantischer Liebe zu tun, sondern völlig im Gegenteil mit einer ungezügelten Sexualität in jeder nur denkbaren Form. Also ganz sicher nicht mit Liebe. Und ihr Sohn Eros oder Tammuz. Wir haben vorhin gelesen, die Israeliten beweinen den Tammuz. Was war da los? In ihrem Rausch wollte die Aphrodite mit ihrem Sohn schlafen, aber der wollte das nicht. Und wie so ein kleines Kind war die Göttin Astarte bekannt, dass sie sehr böse werden kann, wie so ein kleines Kind hier, der, wenn ein Zweijähriger nicht seinen Willen kriegt, die dann sehr ausflippt, wenn es nicht nach ihrem Kopf geht. Und in einem Wutanfall hat sie ihren Sohn getötet und ins Reich, damit ist er natürlich im Reich des Todes. Danach tat es ihr leid und sie wollte ihn wieder zurückhaben. Was macht man da? Die Göttin Astarte oder Aschera kann es nicht hinnehmen, wenn etwas nicht nach ihrem Kopf geht. Also ging sie ins Totenreich und hat verhandelt mit dem Gott Moloch, mit dem Gott des Totenreiches. Und hat versucht, damit sie ihren Sohn wiederkriegt, den Tammuz oder Eros bei den Griechen. Aber um in das Totenreich zu gehen, muss sie ihre Königskrone hergeben, wo sie doch die Himmelskönigin ist. Sie muss ihre Krone ablegen, damit sie ins Totenreich darf. Aber dann musste sie einen Deal machen mit dem Gott des Totenreichs, mit dem Moloch. Aber er wollte ihren Sohn nicht wieder hergeben. Sie wollte aber, ich meine, ja, du kannst ja im Totenreich bleiben, dann bist du auch bei ihm. Das wollte sie aber nicht, weil sie ist ja schließlich die Himmelskönigin. Also hat sie mit dem Gott des Totenreiches einen Deal ausgehandelt, dass ihr Sohn Tammuz für die Hälfte des Jahres wieder hoch ans Licht zu ihr auf die Erde kommen darf und für die andere Hälfte des Jahres muss er wieder ins Totenreich. Das war der Deal, damit sie ihre Königskrone behalten kann. Und die Israeliten, da sind die Jahreszeiten ja etwas anders als bei uns. Im Frühjahr oder im Ende des Frühjahrs, wenn der Sommer kommt, wird alles vertrocknet, dann stirbt die Natur ab, weil alles trocken wird. Das war die Zeit, wo sie den Tammuz beweinen, weil das war die Zeit, wenn alles abstirbt, dann muss er wieder ins Totenreich. Und im Herbst, wenn dann die Regenfälle kommen und es wieder feucht wird und die Fruchtbarkeit der Erde wieder erwacht, dann darf er wieder raus aus dem Totenreich. Also das steckt dahinter, wenn die Israeliten den Tammuz beweinen. Dann ein Gott, den man da noch sieht, ist der Pan. Der Pan war eine Gottheit, halb Ziegenbock, halb Mensch. Er hatte Ziegenhörner und der Unterleib war eher wie ein Ziegenbock und er hatte der Oberkörper eher wie ein Mensch, aber mit Ziegenhörnern. Das erinnert so ein bisschen an die klassische Darstellung des Teufels. Ne? Der Teufel wird ja oft mit so Hörnern oder wie so einem Ziegenbock dargestellt. Das kommt daher. Der Pan war ein Hirtengott. Daher kommt die Panflöte. Ja? Die hat er, wer genau, man sieht es mit den Lichtverhältnissen jetzt nicht so ganz gut, aber er hat so eine Panflöte in der Hand und er kann beruhigend wirken. Der Pan war ein Gott der Natur, daher kommt das Wort Pantheismus, wenn die Natur verehrt wird, wenn man Bäume oder irgendwelche Naturphänomene als Gott anbetet, das kommt daher. Und wie die Natur zum einen beruhigend und fruchtbar sein kann, auf der anderen Seite aber auch wild, ungezähmt und zerstörerisch, genauso ist der Hirtengott Pan. Er beruhigt sich quasi selber mit seiner Panflöte und wenn das nicht funktioniert, dann kann er auch ungezügelte, wilde, unberechenbare Wutausbrüche bekommen und alle Feinde und auch wer ihm freundlich oder feindlich gesinnt ist, völlig egal, alles vernichten, was ihm im Weg steht. Daher kommt auch der Begriff Panik, in Panik zu verfallen. Wenn der Pan einen Wutausbruch kriegt, sucht man besser das Weite. Ja, also das war der Gott Pan, der wurde da auch verehrt. Und der Gott Moloch oder Kronos oder Saturn bei den Römern, der Herrscher des Totenreichs. So, und warum geht Jesus jetzt ausgerechnet an diesen Ort? Was um aller Welt will Jesus da an diesem Ort? Ich sage euch, was er macht. Er macht eine Ansage. Er stellt sich vor das Tor zur Hölle, vor das Tor zum Totenreich und er proklamiert, dass er der Sieger ist. Jetzt kommt der Sohn Gottes. Jetzt kommt er. Und er sagt, wer weiß es, die Caroline hat es letzte Woche gesagt. Wisst ihr es? Ansonsten sagen wir es nachher noch. Er sagt, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben, können sie nicht zerstören. Und das sagt er, das proklamiert er, indem er sich physisch genau an diesen Ort stellt. Er erklärt seinen Sieg vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und diese Götter, wer wird er besiegen? Hat es jemand rausgefunden, die Aschera, die Himmelskönigin? Was erinnert quasi an Jesus, aber irgendwie halt verdreht? Genau, sie versucht mit nur halbem Erfolg ihren Sohn, den sie getötet hat im Wutausbruch, aus dem Totenreich zurückzuholen. Gelingt ihr aber nur halb, ja? weil sie müsste sonst ihre Krone hergeben. Und also darf er nur die Hälfte des Jahres aus dem Totenreich wieder auftauchen. Und da sagt Jesus, halbe Sache, netter Versuch. Ja? Jesus macht keine halben Sachen, Jesus macht ganze Sachen. Und jetzt darfst du mal noch eins weiter klicken, genau. Und die Aschera ist die Liebesgöttin, aber Gott sagt, hey, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Also die Liebe, die Gott hat, ist keine ungezügelte Liebe, sondern eine demütige Liebe. Ja, das proklamiert Jesus. Ich meine, nicht wie diese Liebesgöttin, die nur halbe Sachen macht in ihrem Wutausbruch. Gott ist die Liebe. Der Pan, der Hirtengott. Der unberechenbare Wutausbrüche kriegt und dann alles zerstört, was ihm in den Weg kommt und alles, was drumherum ist, verfällt in Panik. Ein bisschen verdreht, ja. wie würde die richtige Version lauten? Ist Gott so ein Hirte? Darfst mal weitermachen, Jonas. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und das haben wir heute sogar als Wochenspruch gelesen. Und er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist der gute Hirte für uns. Und das stellt er über diesen Hirtengott, Pan. Und dass der Gott des Totenreichs hier, auch der Tod wird besiegt, denn Jesus sagt, der fordert Menschenopfer. Und wisst ihr was? Er kriegt es sogar. Und zwar, indem Jesus sich opfert. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieses Menschenopfer, das der Teufel fordert, hier in Form dieser griechisch-römischen Götter, die Menschenopfer fordern, die Kinderopfer fordern. Gott bezahlt dieses Opfer an die gefallene Welt, an den Teufel und hier in Form von allen seiner Götter. Und das proklamiert Jesus. Deswegen stellt er sich an diesen Ort physisch und proklamiert seinen Sieg und er setzt seine Jünger ein. Und jetzt gucken wir mal weiter, wie das im Film weitergeht. Also, deswegen krasser Ort, oder? dass Jesus sich wirklich physisch vor diesen Ort der Finsternis hinstellt und er proklamiert seinen Sieg. Er macht diese Ansage an die unsichtbare Welt, an das Reich des Todes. Das Reich des Todes wird besiegt. Auf diesen Felsen, darauf baue ich meine Kirche. Diese Ansage macht Jesus vor der unsichtbaren Welt.
Das ist ein starkes Wort, Andreas.
Rabbi? Wäre der Schieber?
Sollten wir dunkle Orte aus Angst meiden? Oder sollten wir ihnen ein Licht sein? So wie Simon und Judas, als sie hier waren. Denkt ihr, mein Cousin hätte Angst vor dieser Höhle gehabt? Denkt ihr, er wäre so abgestoßen gewesen von dem, was in dem Tempel passiert, dass er es nicht ertragen hätte, hier zu sein? Was sagen die Leute über den Menschensohn?
Einige sagen, du bist Elia, derjenige, der Umkehr predigt.
Andere sagen, du bist Jeremia, weil er auch von den Mächtigen abgelehnt wurde.
Oder sie denken, du bist einer der anderen Propheten. Einer von denen, durch die Gott sprach.
Also Leute, was sollen wir machen? Lose ziehen?
Nathanael, das ist dein Moment. Sei du selbst.
Johannes der Täufer, sagen manche.
Was offensichtlich nicht stimmt.
Na gut, das sagen die Leute. Aber was sagt ihr, wer ich bin?
Du? Du bist der Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Diese geschnitzten Statuen von Baal und Pan und anderen Götzen da drüben. Die sind tot und vergänglich, aber wir verehren einen lebendigen Gott. Und du bist sein Sohn.
Gesegnet seist du, Simon, Sohn des Jona. Denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Dein Leben lang nannte man dich Simon, der, der hört. Aber jetzt nenne ich dich Petrus, der Fels. Und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde errichten. Und die Mächte der Hölle werden ihr nichts anhaben können. Dies ist ein Ort des Todes. Und ich bin hier, um euch zu sagen, der Tod hat keine Macht, die durch mich Geretteten gefangen zu halten. Weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Ich gebe euch die Schlüssel zu Gottes himmlischem Reich. Was ihr auf der Erde bindet, das soll auch gebunden sein im Himmel. Und was ihr löst auf der Erde, wird gelöst sein im Himmel. Ihr habt die Autorität, anderen die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit, die ich euch sage. Die, die umkehren, haben einen Platz im Königreich des Himmels. Ihr habt bekannt, ich bin der Christus. Und ihr werdet viele andere beeinflussen, dass sie das auch erkennen. Irgendwann. Bald werde ich euch mehr erklären. Bis dahin, bewahrt alle Stillschweigen. Ich verbiete euch ausdrücklich, es weiterzusagen.
Rabbi, manche wissen, du bist der Messias. Wieso jetzt diese Zurückhaltung?
An manchen Orten, für manche Menschen, war es wichtig, dass sie es wussten und glaubten. Aber jetzt, wenn all unsere Leute in dieser Gegend hören, dass der Messias gekommen ist,
werden sie sich in Massen erheben, um sich einem militärischen Führer anzuschließen im Krieg gegen Rom. Ich will, dass die Menschen mir als dem folgen, der ich wirklich bin. Wie Petrus hier. Nicht, weil sie missverstanden haben, was meine Aufgabe hier ist.
Lehrer, unsere Leute sind bereit, an dich zu glauben und mit dir zu kämpfen. Warum sonst sind wir an diesem Ort des Todes? Wenn nicht, um ihn zu besiegen.
Die Zeit dafür wird kommen. Wir wollen hier Johannes ehren, indem ich euch seine Aufgabe zeige. Er hat den Weg bereitet für das hier. Damit ich meine Gemeinde aufbauen kann. Eine Bewegung, die unaufhaltsam ist. Selbst an einem Ort wie diesem. Johannes hatte keine Angst vor dem Bösen und war immer gehorsam. Und das müsst ihr auch sein. Selbst vor dem Tor zur Hölle. Seid ihr bereit, in seine Fußstapfen zu treten? Und in meine? Selbst wenn euch das an Orte führt, wie den hier. Das ist alles. Wir sollten gehen. Warte, ich helfe dir, Jakobus.
Ja, genau. Einiges kam euch jetzt wahrscheinlich etwas seltsam vor und ich würde mal sagen, das hat sich bis jetzt geändert. Es steht aber tatsächlich so in der Bibel, dass Jesus seinen Jüngern erstmal sagt, dass sie noch keinem sagen sollen, dass er der Christus ist. Und er hat erklärt, warum, weil er nicht möchte, dass jetzt alle auf einmal hier meinen, er ist der Messias, den die Leute erwarten, der militärische Führer, und hier einen Aufstand gegen Rom anzetteln. Denn die Erkenntnis muss erst noch kommen. Jesus sagt an anderer Stelle, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern unser Gegner sind die Mächte der Finsternis und nicht Menschen aus Fleisch und Blut. Die Erkenntnis braucht noch ein bisschen, um zu wachsen erstmal. Genau. Aber was hier, sie haben hier in dem Film so ein bisschen abgewechselt. Wo Jesus direkt zu Petrus spricht und sagt, dich nenne ich Petrus, den Felsen, und darauf will ich meine Kirche bauen. Und dann später sagt er, ich gebe euch die Schlüssel zum Himmelreich. Das liegt daran, dieses Wort, was da im Originaltext verwendet wird, das kann sowohl Singular als auch Plural sein. Das kann man zu einer einzelnen Person sagen, aber es können auch alle damit gemeint sein. Deswegen haben sie das hier so ein bisschen abgewechselt. Und ja, die Katholiken interpretieren es eher so, dass das der Moment ist, wo Jesus das direkt zu Petrus sagt und ihn als den ersten Leiter der Kirche einsetzt. Aber genauso spricht Jesus zu der gesamten Gruppe von Jüngern. Also außer wenn er direkt zu ihm sagt, du bist Petrus, dich nenne ich jetzt Petrus. Aber dieses, ich gebe euch die Schlüssel zum Himmelreich, damit können auch alle gemeint sein und sind es vermutlich auch. Also zumindest werde ich es jetzt mal so interpretieren. Genau, das hat die Caroline letzte Woche schon gesagt. Dieses Bekenntnis. Du bist der Christus. Der Petrus hat es gecheckt, wer Jesus ist. Dass er der Messias ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Und Jesus sagt darauf zu ihm, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und damit meint er wortwörtlich diesen Felsen. Habt ihr das Bild vom Anfang noch im Kopf? Diesen Felshang, diese Klippe, wo diese Höhle da unten drunter ist? auf diesen Felsen obendrauf. Das meint Jesus damit. Auf diesen Felsen über dieses Tor des Hades, über diese heidnische Kultstätte, da obendrauf will er seine Kirche bauen. Und die Mächte der Hölle können sie nicht besiegen oder können ihr nichts anhaben. Auch da gibt es verschiedene Übersetzungen dazu. Das klingt eher passiv, so, oh, wir müssen keine Angst haben, das Böse kann uns nicht überwältigen. Das ist eine Art, wie man das sehen kann. Klar, weil Gott, Jesus baut seine Gemeinde da oben drauf, oben drüber. Aber eigentlich ist es auch da im Originaltext ein offensives Wort. Man könnte es auch, oder in manchen Übersetzungen ist es auch so übersetzt, die Mächte der Hölle werden der Gemeinde Gottes nicht standhalten können. Das ist eher offensiv gemeint. Und der Auftrag, den Jesus hier hat, ist nichts anderes als, ich habe den Sieg errungen, ich habe diese Mächte besiegt und diesen Sieg teile ich mit euch, diese Schlüssel gebe ich euch. Und jetzt ist der Auftrag, jetzt könnt ihr in dieses Tor der Dunkelheit gehen und die Menschen befreien. Und diese Dunkelheit wird euch nicht standhalten können. Das ist offensiv gemeint. Das ist der Auftrag, nichts mehr und nichts weniger. Und das ist ganz schön krass. Und diese Schlüssel des Himmelreichs, darüber reden wir jetzt gerade mal noch einen Moment. Was soll denn das eigentlich sein? Und dieses, wenn er sagt, was du im Himmel, was du auf Erden bindest, soll gebunden sein und was du lösen wirst oder ihr lösen wirst, das soll gelöst sein. Was soll das sein? Was soll das bedeuten? Ja, es bedeutet den Vers, den ich als allererstes habe. Das ist etwas aus der Offenbarung, was Jesus ganz zum Schluss zu Johannes sagt, aus der Offenbarung. Ich bin der Lebendige, der Auferstandene und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist auferstanden und er hat die Gewalt über das Totenreich. Und diesen Sieg, den Jesus errungen hat, den gibt er an seine Jünger weiter und er stellt sich vor diesen dunklen Ort, nicht nur um seinen Sieg zu erklären und diese Ansage an die Mächte der Finsternis zu machen, sondern er setzt seine Jünger ein und sagt, die gehören zu mir, das sind meine und die handeln in meinem Auftrag und denen gebe ich die Autorität, meine Autorität. Die gebe ich meinen Jüngern. Und jetzt habt ihr den Auftrag, jetzt könnt ihr die Hölle plündern. Ja, das ist der Auftrag. Magst du mal noch eins weiter, bitte, Joni? Oh, das kann man etwas schlecht lesen. Magst du einfach mal alle auf. Habt ihr aufgepasst im Film? Was hatten, also in dem Film ist die Vorgeschichte, dass Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, umgebracht wurde und um an den Johannes zu denken, machen sie diesen Ausflug. Das ist jetzt natürlich fiktiv, aber Jesus hat ein, zwei Dinge gesagt über Johannes den Täufer, die man sich als Beispiel nehmen kann. Erinnert ihr euch an so ein paar Sachen, die Jesus gesagt hat in dem Film hier, was so Schlüssel zum Himmelreich sein könnten? Ich weiß, man soll es nicht wieder, oder gib's jetzt einfach mal.
Johannes hatte keine Angst.
Genau. Also Jesus hat auch sowas gesagt, sollten wir dunkle Orte meiden aus Angst, weil alles so... Hierhin? Echt jetzt, Jesus? Was tun wir hier? Ja. Keine Angst vor der Dunkelheit. Sei Licht. Das Licht vertreibt die Dunkelheit und nicht umgekehrt. Ja. Wir müssen keine Angst haben vor der Dunkelheit, weil das Licht vertreibt die Dunkelheit. Jesus sonst noch was gesagt, was so ein Schlüssel zum Himmelreich sein könnte? Ja, okay, er sagt noch, der Johannes hatte keine Angst. Der war Gott gehorsam, immer, und hat das gemacht, was Gott ihm gesagt hatte. Oh, und er hatte keine Angst, dass er irgendwo aneckt oder dass irgendwer was Schlechtes über ihn denken könnte. Der war da echt ohne Angst vor irgendwem und gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt. Dann mit dem Felsen, dass Jesus sagt, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Woanders sagt Jesus in der Bergpredigt, der Fels ist Gottes Wort, bau dein Leben auf Gottes Wort. Wer das tut, was Gott ihm sagt, ist der kluge Mensch, der sein Haus auf ein Felsenfundament baut. Und wer nur zuhört und es aber nicht macht, der ist wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Und wenn es regnet, wenn es Schwierigkeiten kommt, wird der Sand weggeschwemmt und das ganze Haus fällt ein, weil das Fundament nicht hält. Also auf Gottes Wort zu hören und das auch in die Tat umzusetzen. Also hören und machen, was Gott sagt. Das ist der Felsengrund. Und darauf baut er seine Gemeinde. Dann, genau. Diese Höhle ist eine Quelle, da entsteht eine der Quellen vom Jordan. Also wenn du auf Gott hörst, der Mensch, der auf Gott vertraut, sagt Jesus, ist wie ein Baum, der am frischen Wasser gepflanzt ist. Diese Quelle, die da entspringt und in den Jordan fließt. Du wirst nie irgendwie Mangel haben. Wie ein Baum am frischen Wasser gepflanzt, wenn man auf Gott vertraut. Dann, genau, die Hingabe an Gott, das Tun, was Gott sagt, das hat Jesus auch getan. Und das hat Jesus bis dahin geführt, dass er gehorsam war seinem Vater gegenüber. Und das hat Jesus dahin geführt, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er sich geopfert hat. Dieses Menschenopfer, was diese Götter fordern, hat Gott selber bezahlt in Jesus. Krass, oder? Und das gilt auch für uns. Und Jesus sagt, diese Auferstehungskraft, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns. Gott hat uns gerettet, Gott hat uns erlöst. Der hat diese Schuld, der hat dieses Opfer bezahlt und er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und diese Kraft, der Heilige Geist, lebt in uns. Stell dir das mal vor. Also du musst keine Angst haben vor dem Bösen und vor der Dunkelheit, weil du hast die Kraft Gottes, die in dir lebt. Ist das der Hammer oder was? Ja, oder? Genau. Und wir dürfen in die Offensive gehen. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Bösen. Manchmal, wenn man einen Kampf führt oder gegen was auch immer, manchmal ist es besser, in die Offensive zu gehen und nicht nur in die Defensive. Und das ist tatsächlich der Auftrag, den Gott für uns hat. Und ja, und diese Schlüssel, oder das sind die Schlüssel dazu, oder einige davon, würde ich jetzt mal sagen, die Jesus uns gibt für das Himmelreich. Und in seiner Autorität, Jesus hat, darf's noch mal weitermachen, Juni? Dadurch, dass Jesus auferstanden ist, sagt er, hey, ich habe den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen sehen. Der ist entmachtet. Und Jesus sagt, euch, meinen Jüngern, gebe ich Autorität über die Macht des Feindes. Die Autorität, die Jesus gewonnen hat, gibt er seinen Jüngern. Und ja, Gott hat diese Herrscher und Mächte der Welt entwaffnet. Das war die Ansage. Und er hat's durchgezogen hier zu der Zeit, als er mit seinen Jüngern an diesem Ort stand, vor dem Tor zum Hades, war das die Ansage ans Reich der Finsternis. Und Jesus hat das tatsächlich durchgezogen am Kreuz und er ist auferstanden. Und darin können wir jetzt leben. Und ich denke, dass dieses, was ihr bindet, soll gebunden sein und was ihr löst, soll gelöst sein. Ich denke, das sind diese Fesseln der Finsternis in der Autorität, die Jesus seinen Nachfolgern gibt, in seiner Auferstehungskraft haben die Jünger die Autorität über die Macht des Feindes. Ich kann sagen, diese Macht des Bösen, wir müssen keine Angst davor haben. Ich muss mich nicht davor verstecken. Ich kann sagen, in Jesu Namen binde ich die Mächte der Finsternis und ich löse die Fesseln, die diese Menschen haben. Und interessanterweise schreibt ausgerechnet der Petrus im Petrusbrief später, er sagt er, als Jesus gestorben war, ist er hinabgegangen in das Reich des Todes und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die gestorben sind, bevor Jesus kam. Diesen Job hat Jesus erledigt im Totenreich. Aber jetzt, die Menschen, die jetzt in Finsternis gebunden sind, das ist unser Job als Gemeinde. Und das ist der Auftrag, den Jesus für uns als Gemeinde hat, dass wir in seinem Licht gehen dürfen und das weitergeben dürfen. Er sagt, und ihr werdet andere Menschen beeinflussen. Ihr könnt ihnen die Wahrheit verkünden. Und das ist der Auftrag.